Herzlich willkommen, hätte ich beinahe gesagt, liebe Geschwister, liebe Freunde. Man kann schon fast annehmen, dass ihr alle schon mal in Kapernaum wart. War jemand noch nicht in Kapernaum? Oh, siehst du nicht, wie? Noch jemand? Also, du auch noch nicht, Gerd. Es wird aber mal Zeit, dass du mal mit uns kommst. Das ist ja für mich immer so der Platz, wo das Neue Testament so lebendig wird, nirgends so lebendig wie bei den Ausgrabungen in Kapernaum. Nur dieses kleine Beispiel. Es versammelten sich so viele, sodass sie nicht mal Raum hatten draußen vor der Tür. Ja, Jesus in seinem öffentliches Auftreten begann ja damit, dass er umgezogen ist von Nazareth nach Kapernaum und hat da vermutlich bei Petrus, kann man das sagen, als Untermieter, auf jeden Fall hat er Petrus ihn in sein Haus aufgenommen. Das ist die Vermutung der Archäologen, weil sie sagen, es gibt nur einen großen Ort christlicher Verehrung in Kapernaum. Das wurde aus einem kleinen Haus, wurde dann eine große Runde, ein Rundbau, eine Kirche, eine der ältesten. Und da fand man nur Hinweise, dass es eben das Petrushaus war. Irgendwo stand dann Petrus irgendwo an einer ausgegrabenen Wand. Von daher vermutet man, dass Jesus beim Petrus dazugezogen ist. Das Schöne ist auch, die Häuser kann man sich, wer in Latrun schon mal war, waren ja auch schon fast alle, kann man sich das gut vorstellen. Das waren alles so Häuser nach einem karnäischen Grundriss. Ein Innenhof, und von dem Innenhof gingen verschiedene Räume aus und es gab im Innenhof eine Treppe, die ging aufs Dach. Genau, und es waren so Wohninseln, wo man also als Großfamilie miteinander gelebt hat. Das Leben war hauptsächlich im Innenhof, unter freiem Himmel fand das statt. Und dann hatte jeder so, oder die Familien so, Schlafkammern so ungefähr. Aber sonst war das Leben mehr draußen. Und es gab, wie gesagt, diese Treppe, die aufs Dach führte. Und es war ja ein kleines Fischerdorf, so 1,5 Kilometer lang, 200 Meter breit. Und es waren so mehr kleine Gassen mit diesen lauter Wohnhöfen. Aber es gab eine breite Straße, ich weiß nicht, war sie so breit wie unser Innenkreis hier. Auf jeden Fall gab es eine breite Straße, die ging von der Synagoge ans Wasser, ungefähr 200 Meter lang. Und da lag, an dieser breiten Straße lag Kapernaum. Und wenn das heißt, dass sogar da der Platz nicht gereicht hat, das heißt im Grunde genommen, es waren ganz viele Menschen strömten zu Jesus. Es hat sich ja ganz schnell rumgesprochen, dass Jesus da ist und Jesus hilft und er heilt, richtet auf. Sein Wort hat Vollmacht, es berührt die Herzen. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten. Einige. Von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach, wo er war, auf, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das muss ja für Jesus eine Überraschung gewesen sein. Er steht und predigt und plötzlich tut sich was über ihm. Ich meine, in der Einheitsübersetzung heißt sie, was heißt es da, sie gruben das Dach auf. Also Jesus muss ja einiges dann da auf sein Haupt gerieselt sein. Auf jeden Fall die Überraschung, was tut sich da? Und solche Bahre mit so einem Mann heruntergelassen, da muss man nicht so ein kleines Loch, da muss man ja schon mal 1,80 breit und ich weiß nicht, so 80, 1,80 mal 80, also war ja schon einiges da oben, so einiges passiert. Und plötzlich schwebte ein Mann zu den Füßen Jesu. Und was heißt es da? Als Jesus ihren Glauben sah. Das ist ja die Frage, was ist so das Wesen des Glaubens? Wieso kann Jesus sehen, den Glauben sehen? Was ist so Wesenszüge des Glaubens? Auf jeden Fall ja offensichtlich doch eine starke Empathie. Da waren einige, nicht nur die Viere, die mussten vielleicht von weit her kommen, von daher waren sie vielleicht 8 oder 16 zum Ablösen. Auf jeden Fall waren es einige, die miteinander eine Last getragen haben zu Jesus. Ist ja auch immer die Frage für unser Leben, was machen wir mit unseren Lasten? Was machen wir mit den persönlichen Lasten, mit den Lasten des Nächsten? Zurzeit haben wir sehr viel zu tragen an den Lasten dieser Welt. Was machen wir mit unseren Lasten? Auf jeden Fall die Wahrnehmung, die Not des anderen sehen, uns auch ein ganzes Stück zur eigenen Not machen, etwas auf mein Herz nehmen. Und was offensichtlich der Glaube ja auch tut, der Glaube ist nicht untätig, sondern der packt zu, der macht sich auf den Weg. Ich denke, das ist ja vielen von uns so gegangen. Wir haben uns auf den Weg gemacht, wir haben angepackt, wir haben was aufgebaut. Alles aus dieser Kraft, aus der Initiative des Glaubens. Also der Glaube packt zu. Der Glaube bleibt nicht untätig, sondern der Glaube ist initiativ. Das heißt, dass Jesus ihren Glauben sah, dass er etwas Gemeinsames. Glaube ist, führt immer in eine ganz tiefe Gemeinschaft hinein. So meine Grunderfahrung, dass der Glaube zu Jesus zum Wir, immer zum Wir drängt. Und das ist eine gemeinsame Last und ein gemeinsames Ziel. Dass da der Glaube, der tätig wird, hat Zuversicht, packt zu. Und das Ziel ist ja, zu Jesus mit dieser Last zu gehen. Und der Glaube scheint offensichtlich auch kreativ zu sein. Der lässt sich so schnell nicht abbringen. Ne? Da sind ja die vielen Menschen, wie kommen wir da durch? Und dann miteinander, ist ja ein bisschen ungewöhnlich, sagen wir gehen zum Nachbar und decken dem das Dach ab. Also es war ja durchaus sehr initiativ und die haben ja schon mal auch ein bisschen quer gedacht. Und Jesus sieht ihren Glauben. Und dann geschieht ja etwas, was ja auch zum Glauben gehört. Der Mann, als er vor den Füßen Jesu liegt, die anderen müssen ja loslassen. Auch das ist ja etwas, dass wir einander auch loslassen können, weil wir ihn zu Jesus gebracht haben. Glauben ist ja um etwas anpacken, aber auch wieder auch loslassen. Das ist ja auch ein Geheimnis des Glaubens. Loslassen, weil ich ganz vertrauen, Jesus wird es schon richtig machen. Und dann ist ja dieses Bild, das, denke ich, für uns alle immer ganz wichtig ist, dass dieser Mann in seiner Hilflosigkeit und seiner Gelähmtheit, in seiner Blockade auch, und Jesus. Also da wird auch der Glaube aus dem Wir, ist ja was ganz Persönliches. Das sind doch die wertvollsten Zeiten auch unseres Lebens, so sein, wie ich bin. Und da ist ja nur auf Jesus schauen, und wie wir da zu Jesus geschaut haben, voller Zuversicht, voller Erwartung, vielleicht auch schon voller Dankbarkeit. Und Jesus sieht den Gelähmten. Das ist ja etwas ganz Tiefes, was ganz Inneres, was ganz Nahes. Das sind ja auch ganz wertvolle Zeiten in unserem Leben, so nahe, ganz persönlich vor Jesus zu sein und mich anschauen lassen. So beim stillen Wochenende ist es auch so ein Impuls, einfach mal da sein und mich von Jesus anschauen lassen. Was passiert dann? Und Jesus sieht unseren Glauben. Und dann ist das eigentlich das Schöne, das Befreiende. Jesus sieht unsere Sünden. Nichts ist befreiender, beglückender, zu wissen, Jesus sieht meine Sünde. Warum ist das so beglückend, so befreiend, dass Jesus meine Sünde sehen darf? Jesus schaut ja wirklich in die Tiefe, Jesus sozusagen heilt ganz die tiefe Ursache unseres Lebens, auch unseres Gelähmtseins, unseres Blockiertseins. Jesus sieht unsere Sünde. Was sagt er? Mein Sohn. Das würde ich sagen, das Erste sieht er unsere Kindschaft. Mein Sohn, du bist mein, das ist das Erste. Deine Sünden sind dir vergeben. Weil wenn Jesus meine Sünden schaut, schaut er sie an als vergebene Sünde. Jesus schaut nicht mit dem Vorwurf unsere Sünden an. Auch nicht strafend, anklagend. Jesus schaut uns immer vergebend an. Und deshalb ist es so befreiend. Jesus sieht meine Sünde, darf meine Sünde sehen. Ich darf das, was ich verdrängt habe, auch mal kommen lassen. Weil Jesus Sünde verwandeln will. Das ist ja meine ganz tiefe persönliche Lebenserfahrung. Jesus verwandelt in eine ganz tiefe Liebe hinein, in eine ganz tiefe Freude hinein. Vergebung der Sünden zu erfahren, heißt Freude, Liebe, Nähe, Glück, Befreiung. Und deshalb ist es so schön, dass Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und von daher dürfen wir auch das, was in uns ist, was uns hindert, was uns lähmt, was uns blockiert, einfach sein vor Jesus. Jesus, schau mich an. Das Schweigen vor Jesus, also für mich ist nicht so, macht nicht so lebendig, wie das Schweigen vor Jesus zu sein. Weil da darf ich das kommen, was in mir ist. Da darf alles sein. Und alles in die Befreiung, in die Liebe Gottes hineingeben. Mein Sohn, meine Tochter. Also Jesus sieht unseren Glauben, Jesus sieht unsere Sünde, die vergebene Sünde. Es saßen da aber einige Schriftgelehrten und dachten in ihren Herzen, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen zu dem Gelähmten, die seine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald vor aller Augen. Ja, sowas haben wir noch nie gesehen. Also Jesus sieht nicht nur unseren Glauben, sieht nicht nur unsere Sünde, er sieht auch unsere Gedanken. Auch das ist ja was ganz Befreiendes. Ich darf auch mit meinen Gedanken vor Gott sein. Mein ganzes Leben ist Licht vor Gott. Gott möchte alles hinein verwandeln in sein Licht, in seine Liebe, in sein Leben, in seine Freude hinein. Und so sieht Jesus die Gedanken dieser Schriftgelehrten. Und die haben ja was ganz Wesentliches Richtiges entdeckt. Die sagen, das kann nur Gott. Also Sünden vergeben kann nur Gott. Das heißt ja, Gott stellt unsere ursprüngliche Beziehung wieder her. Die Beziehung der Freude, der Freundschaft, der Liebe zu Gott, das kann nur von Gott her selber kommen. Von daher das Bild des Gelebten heißt ja auch, wir können es von uns aus nicht tun, aber Gott kann es tun. Also von daher haben sie was ganz Richtiges erkannt. Das Große, das Schöpferische der Vergebung haben sie ja erkannt. Das kann nur Gott. Aber dann haben sie doch ein Gottesbild, was nicht mit Jesus nicht in Einklang zu bringen ist. Irgendwie hatten sie ein Gottesbild, vielleicht Gott ist groß, Gott ist fern, Gott ist herrlich, Gott ist prächtig, Gott ist weit weg. Ich weiß nicht, wie es genau aussah. Vielleicht auch Gott, der strafende Gott. Aber irgendwie das Gottesbild mit Jesus, das passt ihnen überhaupt nicht. Und von daher ist auch gut, dass Gott unsere Gedanken sieht, Jesus sieht unsere Gedanken, dass auch unser Gottesbild geheilt wird. Zum vollen Menschsein zu kommen, zum heilen Menschen, zum ganzen Menschen, gehört auch ganz stark dazu oder fast die Grundlage, das rechte Gottesbild zu haben. Und welches Gottesbild hat Jesus? Also wenn wir zu einem heilsamen, guten Gottesbild schauen, kommen wollen, ist immer dieses Jesus sich anschauen. Das ist was ganz Schlichtes, was nichts Gewaltiges, das ist was Freundliches, Herzliches, Vergebendes, Zärtliches. Also Jesus anschauen, da wird mein Gottesbild heilsam. Und von daher ist es auch gut, immer wieder Jesus anzuschauen und zu einem richtigen, persönlichen Gottesbild zu kommen. Ja, und Jesus spricht dann ja dieses Wort der Vergebung. Und damit ihr wisst, auch da unterstreicht er ja nochmal seine ganze Sendung. Jesus ist ja gekommen, um unsere Gottesbeziehung zu heilen. Mich bewegt das immer im Abendmahl, wo es heißt, seht das Lamm Gottes, das wegnimmt die Sünde der Welt. Und wenn wir auch die Last tragen, unserer Welt zurzeit zu wissen, Jesus heilt die Sünden dieser Welt. In Jesus ist die Kraft, uns zu erneuern, ganz persönlich, unsere Gemeinschaft, aber letzten Endes auch dieser Welt. Eben dazu ist Jesus gekommen, uns zu heilen, und lassen wir uns von ihm aufrichten.